Ja, ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Jutta Dittfurth. Jutta Dittfurth ist Journalistin und Publizistin und sie hat ein Buch geschrieben. Und zwar heißt das Ulrike Meinhof, die Biografie, erschienen im Ullstein Verlag. Ja, und es ging hier in Münster um eine szenische Lesung am 11. Mai diesen Jahres im Fürstenberghaus am Domplatz. Ja, Frau Dittfurth, Sie haben nach einer Einladung von verschiedenen Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen am 11. Mai eine szenische Lesung Ermittlungen in Sachen Ulrike Meinhof abgehalten. Wie war Ihr Eindruck von der Veranstaltung und dem doch sehr zahlreich erschienenen Publikum?
Ich hätte nie daran gedacht, dass in Münster so viele Leute kommen, weil irgendwie 3 Jahre oder 4 Jahre war ich in Münster überhaupt nicht mehr zu einer Veranstaltung. Ich dachte schon, da ist irgendwie komplett tote Hose. Und plötzlich ist es in so einem großen Saal und plötzlich ganz voll und auch noch ein sehr lebendiges, diskussionsfreudiges Publikum. Also ich fand es einfach klasse.
Also die Veranstalter haben mir vorher gesagt, als ich fragte, kriege ich eine Freikarte, kriege ich freien Eintritt, ich möchte was aufnehmen und so weiter. Dann haben die mir gesagt, ja, muss ich beeilen, wahrscheinlich ist es komplett ausverkauft, bevor es überhaupt stattfindet. Ja, und wie fanden Sie die anschließende Diskussion? Sie haben es ja ganz kurz erwähnt.
Nee, ich fand die einfach schön. Ich weiß die jetzt nicht mehr so im Detail, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Aber irgendwie war eine ganze Menge drin. Was ein bisschen gefehlt hat, war sozusagen der Überschwapp, was manchmal auch nur bei den Veranstaltungen passiert, so jedes zweite Mal. Und was mich dann immer sehr freut, ist, wenn es dann übergeht vom konkreten historischen Thema und von der Biografie zur Frage von linken Perspektiven und Lektionen aus den alten Niederlagen und wie man künftig mit den ganz verschiedenen Linken, die es nun so gibt im Land, was tun kann. Das hat ein bisschen gefehlt, aber bei anderen, in anderen Städten ist das. Und wenn ich mal wieder nach Münster komme, kann man das ja nachholen.
Das war vielleicht auch nicht ganz einfach, weil Ihr Thema ging sozusagen an dem Abend nur von einem Teilaspekt des Buches aus, nämlich bis zur Befreiung Andreas Baders.
Nein, das stimmt. Insgesamt, es ging nicht, es war gar nicht mal nur ein Teilaspekt, sondern ich habe anders als bei den ersten Lesungen nach Erscheinen des Buchs, wo ich dann immer die Lebensgeschichte von Ulrike Meinhof erzählt habe, also von vorne nach hinten an Beispielen gelesen und erzählt, habe ich letztes Jahr, irgendwann langweilt man sich ja selber auch mit den immer gleichen Vorträgen, habe ich mir was ganz Neues ausgedacht und habe jetzt was entwickelt, eine Kunstform, die ich jetzt auch ausbaue, weil sie plötzlich von vielen Theatern im Land nachgefragt wird. Das nennt sich szenische Lesung und das war auch in Münster so, wobei die Technik ein bisschen geholpert hat, aber es war trotzdem sehr nett. Also Bilder zu zeigen von Dokumenten, von Fundsachen aus den Ermittlungen, Fotos zu zeigen, die noch nie jemand gesehen hat und dazu eine Geschichte zu erzählen, die nicht chronologisch am Leben von Ulrike Meinhof entlang geht, sondern in dem Fall habe ich mir eine andere Dramaturgie ausgedacht. Da war ja schon der Film raus, der Bader-Meinhof-Komplex, dieses schaurige Stück. Und dann gab es eine Wiederauflage, die x-te von Stefan Aust, gleichnamigen Buch. Und wieder wurden unglaublich viele Mythen und Legenden über Ulrike Meinhof verbreitet. Und dann hat es mir gereicht, weil wenn man vor den ganzen Quellen sitzt und weiß, das ist falsch, was da, also wesentliche Dinge sind falsch, mir sagt, okay, jetzt fängst du mal an und machst einen Vortrag, erzählst das Leben, indem du die Mythen und die Legenden knackst, die es über sie und über Ulrike Meinhofs Leben, Vergangenheit, Tun, Nicht-Tun, Denken, Wirken, Fühlen und so weiter gibt.
Das war da sozusagen auch gut bemerkbar irgendwie innerhalb der Veranstaltung. Die Leute sind ja fast alle sitzen geblieben und haben wirklich lange zugehört und waren vielleicht auch viele erstaunt und staunten über das, was sie dort recherchiert haben. Okay, nun war anscheinend auch Presse sozusagen vor Ort. Außer mir, also Bürgerfunker. Denn 2 Tage später erschien in der Münsterschen Zeitung, also am 13. Mai, ein größerer Artikel und ein Kommentar von dem Chefredakteur in dieser Tageszeitung, die auf allgemeines Unverständnis stießen, vor allem bei Ihnen, dem Publikum, also von vielen Leuten, die ich gesprochen habe, und den Veranstalterinnen. Was hat Sie an diesem Artikel bzw. an dem Kommentar denn so gestört?
Also ich muss sagen, ich war erstmal baff über die Frechheit, dass da ein, wie heißt der, Bergmann, Chefredakteur der lokalen...
Stefan Bergmann, genau.
Ich glaube nicht, dass der da war, weil der war so unbeleckt von jeder Kenntnis des Themas. Der hat einfach gedacht, auch bei der Dittfurth und der Linken, da haue ich mal rein. Und was er geschafft hat, war wirklich, sich selbst noch unter Bild-Zeitungsniveau zu stellen. Gratulation, dazu gehört schon einige Anstrengung. Er hat einfach hingerotzt und hat gedacht, auch bei der kann ich mir das erlauben, mal eben zu behaupten, sie sei eine Anhängerin von Gewalt oder von Mord und Totschlag. Der Artikel von einem gewissen Herrn Gut war nicht sehr viel besser. Der hat aber sozusagen die Grenzen der Meinungsfreiheit weit ausgereizt, um zu schmähen, zu beleidigen und wirklich sachwidrig einfach darzustellen. Ich habe noch nie nach einer Lesung so viele Briefe und Mails bekommen von Leuten, die bei der Veranstaltung waren und empört waren über ihre Lokalzeitung. also das erfährt man manchmal schon und manchmal schreiben auch Leute, aber dass es so kollektiv war und so viele und so viel Empörung und das dann ja auch noch ganz tolle Leserbriefe gegeben hat, fand ich großartig. Und was in dem einen stand, das hat mich selber auch ein bisschen an die Hetze im deutschen Herbst erinnert. Also ich finde es unglaublich, dass sich da ein Herr Bergmeier oder Herr Bergmann oder wie immer er heißt, sozusagen anmaßt von mir nach 58 Jahre Leben und 40 Jahre Politik, Distanzierung zu verlangen. Was fällt dem ein? Der Mann ist selber zu bequem, um ein Buch auch nur zu lesen und dann irgendwie eine auf einem einigermaßen hohen intellektuellen Niveau eine Diskussion mit mir wenigstens zu versuchen. Ich wäre ja ganz geduldig mit ihm. Also das war schon ein Schmuddelniveau. Das ist ja unglaublich. Habt ihr unter dieser Zeitung öfters zu leiden? Ich fürchte fast.
Wir haben unter dieser Presse hier in Münster also oft zu leiden. Also das ist ja nicht nur Zeitung, das ist auch ja, das Lokalradio, das kommerzielle Lokalradio, die kaum über das berichten, was hier in Münster passiert, also was so links von CDU und so weiter passiert. Vielleicht kann man SPD auch nochmal ausklammern dabei da drin. Aber wenn wir hier Veranstaltungen gegen Krieg machen, dann kommt von da aus gar nichts. Ich habe mal eine Dokumentation gemacht über diesen Film, diesen unsäglichen Film, der Bader-Meinhof-Komplex, der hatte hier in Münster auch Premiere, mit anschließender Diskussion mit Karl-Heinz Delvo.
Ah, ja.
Und das habe ich dokumentiert und der Chefredakteur hat das abgelehnt und zwar nicht aus rechtlichen Gründen, sondern weil ich mich nicht von dem Zitat, was ich gebracht habe, distanziert habe. Nämlich ein Zitat eines Artikels von Inge Vieh zu 30 Jahre Deutscher Herbst.
Aha.
Das war öffentlich gemacht worden.
Irgendwie ist der Mann in der Kirche oder so? Will der immer Buße und Rituale? Und
das war nicht der Chefredakteur von der Zeitung, sondern das war der Chefredakteur vom Lokalradio.
Also vom Lokalradio. Na, ist ja wunderbare Verhältnisse.
Ja, wunderbar.
Und hast du euch das gefallen? Also jedenfalls, ich habe jetzt mit meinen wunderbaren Anwälten in Hamburg, wir haben ihn jetzt zu einer Gegendarstellung gezwungen und auch eine Unterlassung wird noch durchgesetzt werden.
Und es ist noch nicht klar oder bekannt, ob diese Gegendarstellung dann auch veröffentlicht worden ist.
Ja, die haben sich verpflichtet zu irgendeinem Datum. Mhm. Wahrscheinlich ist sie so versteckt und klitzeklein, da muss man auch mal nachprüfen, ob sie dann ihrer Verpflichtung nachgekommen sind. Jedenfalls bleiben wir dran. Ich mache sowas dann eher cool und mit Profis. Ich fand es auch sehr witzig, dass dieser Herr Bergmüller, Bergmeier, Berg irgendwas,
Bergmann,
dass der, ist auch wurscht, ich will mit dem auch nichts zu tun haben, der hat dann auch noch gewagt, mir in einem Brief, nachdem meine Erklärung ja in Münster rum war und auch auf einigen Websites abgedruckt ist, hat er mir tatsächlich per Mail einen sogenannten Diskurs angeboten. Und da habe ich gesagt, einen Diskurs gäbe es mit mir nur auf der Basis seiner vorherigen Entschuldigung, weil auf dem Niveau steige ich nicht ein.
Ja,
also
klar.
Sonst könnte mich ja jedes blöde Blatt in diesem Land dazu bringen, umsonst für sie zu arbeiten. Man beleidigt die Ditfurt ein bisschen und dann bietet man ihren Diskurs an. Es sind wirklich Welten, meine Güte, runtergekommen.
Bei der Veranstaltung ist ja gesagt worden, sollten gerne Film-, Foto- und Tonaufnahmen gemacht werden.
Ja, das ist ein bisschen falsch formuliert worden. Es ging darum, die Fotos zu schützen. Da gibt es einfach ganz viel juristischen Ärger im Hintergrund. Mhm. Das heißt, deswegen darf während des Vortrags können keine Fotos gemacht werden, weil mit heutigen Techniken wären diese Fotos ganz leicht reproduzierbar und von mir dann nicht mehr einzufangen.
Mhm.
Und denjenigen, die mir die Rechte übertragen haben, habe ich genau das Gegenteil versprochen.
Mhm.
Und das Zweite ist, dass natürlich eine Diskussion, und da kenne ich mein Temperament, eine Diskussion mit den Leuten an diesem Ort ist etwas, was in diesem Moment passiert. Und was ich nun verschriftlicht oder über längeren Zeitraum von mir irgendwo gedruckt oder weitergesendet werden will, darüber habe ich selbstverständlich gern einfach die Kontrolle. Deswegen mache ich das so.
Also Sie haben ja auch gesagt, es gab weitere Stellungnahmen, empörte Briefe, Leserbriefe,
ganz
beziehungsweise
tolle Briefe.
Ne, auch von Seiten der Veranstalter und des Anwesenden.
Ja, also sowas von Solidarität wie in diesem Fall, das war richtig gut. Da hat die Münstersche Zeitung genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie wohl beabsichtigt hat.
Okay, Frau Ditfurth, bevor wir jetzt gleich zum Stein des Anstoßes kommen, also der Biografie über Ulrike Meinhof, noch eine anschließende Frage zu diesem Blog jetzt hier. Mhm. Werden Sie jetzt die münsterische Provinz meiden, so wie der Teufel das Weihwasser?
An mir soll es nicht liegen. Ich habe jetzt heute, ich bin auch wahnsinnig gut gelaunt, gerade weil ich wirklich gerade auf dem Weg vor dem Interview von der Post kam und das Manuskript an Verlag geschickt habe, für mein nächstes Buch, was jetzt im August rauskommt. Nächstes Jahr ist ja 140 Jahre Pariser Kommune und mein Roman Die Himmelstürmerin, der von der Pariser Kommune handelt, kommt Mitte August raus und den werde ich selbstverständlich auch den wunderbaren Veranstaltern Ludger Schnieder und dem Pumpenhaus jetzt wieder anbieten. Vielleicht passiert noch mal was, keine Ahnung, wir werden sehen.
Unermüdlich am Arbeiten und am Wühlen, so hört sich das an.
Nö, ich genieße mein Leben schon, aber ich mache das wirklich richtig gerne.
Ja,
also ich recherchiere wahnsinnig gerne, ich lese furchtbar gerne, ich schreibe sehr gerne, ich male gerne, ich fotografiere gerne. Also Kunst und Literatur und Politik, das ist einfach mein Leben.
Ja. Okay, wir hören jetzt noch ein wenig Musik, dann kommen wir gleich weiter zum Stein des Anstoßes, nämlich Ihrer Biografie über Ulrike Meinhof.
Das ist kein Stein des Anstoßes, außer für Herrn Berg irgendwas.
Ja. Sie hören weiter ein Newsmagazin im Bürgerfunk Münster. Mein Name ist Klaus Blödo und zu Gast immer noch am Telefon Jutta Dittfurth, Journalistin und Publizistin aus Frankfurt am Main. Jutta Dittfurth war zu Gast in Münster am 11. Mai diesen Jahres. Mehrere Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen hatten sie zu einer szenischen Lesung Ermittlungen in Sachen Ulrike Meinhof eingeladen. Diese Veranstaltung im Hörsaal F1 war gut besucht und hatte zum größten Teil, zumindest beim anwesenden Publikum, eine gute Resonanz. Ganz im Gegenteil bei der Münsterschen Zeitung vom 13. Mai. Okay, Frau Dittfurth, das hatten wir gerade schon. Das haben wir besprochen. Kommen jetzt aber jetzt zum, ich habe es gesagt, Stein des Anstoßes. Sie haben mehr als 6 Jahre über das Leben und Wirken der Ulrike Meinhof recherchiert und dann das Buch Ulrike Meinhof, die Biografie geschrieben und über den Ullstein Verlag herausgegeben. Was hat Sie veranlasst, sich dermaßen intensiv mit der Geschichte von Ulrike Meinhof auseinanderzusetzen?
Das war so eigentlich nicht geplant. Ich vermittle, ich muss das kurz vorher sagen, ich vermittle manchmal Bücher, von denen ich glaube, dass sie vielleicht zum Beispiel gerade für junge Linke da sein müssten. Manchmal finde ich Autoren, Verlage und so kommt dann manchmal ein Buch zustande. Zum Beispiel das Buch von Gretchen Dutschke, die hatten ein barbarisch schönes Leben über ihr Leben und das von Rudi Dutschke. Das habe ich damals an den Kiepenheuer und Witsch Verlag vermittelt. Und bei der Gelegenheit fiel mir, und das war irgendwann Mitte in den 90ern auf, dass über Rudi Dutschke inzwischen sehr viele und wirklich mehrere sehr kluge, sehr sorgfältige Biografien gibt und dass von seinen eigenen Texten, Briefen, Tagebüchern unglaublich viel, fast alles sehr, sehr sorgfältig herausgegeben worden ist. Und gleichzeitig fiel mir damals auf, dass es nichts Vergleichbares über Ulrike Meinhof gab, sondern nur eine permanente Wiederholung und Kolportage von Erfindungen, die ursprünglich aus den Köpfen ihrer Pflegemutter Renate Riemek und ihres Ex-Ehemanns Klaus Rainer Röhl, die selbst eine ganze Menge an Vergangenheit zu verbergen hatten, stammten. Und das wurde immer wieder aufgewärmt von Stefan Aus, von Alois Prinz, von Bernd Eichinger und von und das hat einfach genervt. Und dann habe ich eine Autorin gefunden, habe deren Verlag gefunden, die haben sich aber nach einem Jahr etwa wieder auseinandergelebt. Und dann hatte ich gedacht, das war dann schon Jahre her, dass ich die Überlegung mal hatte, dass so ein Buch geschrieben werden muss. Und dann habe ich gedacht, verflixt, also entweder schreibst du es jetzt selbst oder es passiert weitere 10 Jahre nichts. Und es gibt wieder immer noch keine vernünftige Biografie der Staatsfeindin Nummer 1 Ulrike Meinhof. Und dann habe ich gedacht, gut, muss ich selbst machen. Und naiv, blöd wie ich war, habe ich gedacht, ich brauche dafür 2 Jahre. Es gibt bestimmt Forschungsstudien an irgendwelchen Universitäten und es gibt alles Mögliche zugängliche in Archiven. Nach einem halben bis einem Jahr habe ich begriffen, dass das, was es gibt, voneinander abgeschriebene Mythologien sind, von interessengeleiteten Personen, die es verfasst hatten und dass der Forschungsstand gleich null war und dass ich tatsächlich entweder die Sache hinschmeißen müsste. Das tue ich allerdings ungern bei Dingen, die wichtig sind. Oder mich durcharbeiten und sagen, okay, ich mache jetzt, solange es halt dauert. Das war ein riesiges Risiko, weil ich nur für 2 Jahre finanziert war und dazu immense Forschungskosten, Recherchekosten, Reisekosten. Ich musste ins Ausland, um Sachen zu finden, die in Deutschland über linke Geschichte nicht mehr zu finden waren. Und das war einfach maßlos teuer. Und ich bin dabei richtig bankrott gegangen und habe alles, was man so auch als Linke noch so an bürgerlichen Restbeständen hat, verkloppt. Also es ist richtig bergab gegangen mit mir materiell, aber ich habe mich dann irgendwie durch alle Krisen, die es dann gab, irgendwie durchgebissen, weil ich musste nur dran denken, was für Leute, welche Leute aus welchen Gründen ein Vergnügen haben würden bei der Vorstellung, dass weiterhin ihre gefälschte Interpretation gelten würde. Und das hat mir dann auch die nötige Energie gegeben, weiterzumachen. Aber ich hatte auch verdammt gute Freunde, die mich unterstützt haben.
Das ist immer ganz wichtig, gerade bei solchen Biografien bzw. solchen Recherchen. Und Sie sind da auch viel rumgekommen anscheinend. Und
ich habe tolle Leute kennengelernt, wunderbar. Ja. Alte Freunde von ihr, Freundin von ihr, wunderbare Archivare, die glücklich waren, dass endlich mal jemand sich mit bestimmten Fragestellungen beschäftigt. Ich habe so verstaubte Akten gefunden, an denen seit 50, 60 Jahren niemand dran war. Es ist geradezu unglaublich. Es war wie durch frischen Schnee zu fahren. So war die Archivlage. Es ist eigentlich ein Drama. Es ist eine jüngere, neue Geschichte. Und eigentlich wäre das ein Job gewesen für 4 Wissenschaftler, anständig finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und nicht für eine freiberufliche Autorin, die sich da irgendwie alleine durchbeißen muss.
Mhm. Ulrike Meinhof war anscheinend auch eine umtriebige Person, also die sehr viel unterwegs war und viel auch gemacht hat. Sie war auch Journalistin, hat unter anderem auch Filme gemacht und ja, was so alles
irgendwie. Radiosendung.
Radiosendung, genau, auch, ja. Ich habe sie leider nie kennengelernt. Da war ich mal an anderen Orten. Ich bin in Dortmund aufgewachsen und bin erst spät nach Oldenburg gekommen. Da war sie aber schon weg.
Ja, da ist sie ja ganz früh weg.
Ja, da ist sie ganz früh weg. Und ja, in der Veranstaltung am 11. Mai hier in Münster konnten sie sich aus Zeitgründen, ich sage das jetzt mal so, die müssen mich da korrigieren, nur auf die Zeit bis zur Befreiung von Andreas Baader am 14. Mai 1970 beziehen.
Nee, noch gar nicht mal. Ich habe ja gesagt, ich habe bei dieser szenischen Lesung nicht nur bisher unveröffentlichte Bilder und Dokumente gezeigt auf dieser großen Leinwand, sondern habe vor allen Dingen Elemente ihres Lebens, wirklich auch bis nur Teilstücke, erzählt und Beweisführungen vorgebracht gegen die klassischen Behauptungen. Also die Mythologie geht ja ungefähr so, Ulrike Meinhof kam aus einer ganz tollen antifaschistischen christlichen Familie, hatte eine ungemein fortschrittliche Pflegemutter Renate Riemek, also eine ganz früh emanzipierte linke Frau, die auch in der SPD war, gehörte in Hamburg später zu der Elite der sogenannten Medienschickerie, hatte also ganz viel Einfluss und heute würde man sagen Netzwerke und Kontakte. Und das wird alles immer erzählt mit dem Unterton, wie konnte sie nur. Also viele biografische Erwähnungen von ihr sagen, oh, sie war eine prominente Journalistin in Hamburg und dann ging sie runter zu den Schmuddelkindern. Was überhaupt nie erzählt wird, ist, dass schon die ganze Voraussetzung dieser Empörung, dieser empörten Unterstellung in den Stimmen, die das erzählen, überhaupt nicht stimmt. Ihre Familie war, und das habe ich an Beispielen ja gezeigt, eine Großfamilie von Faschisten, zum Teil mit verurteilten Kriegsverbrechern, nicht nur mitlaufende Nazis, sondern Vorkämpfer der NS-Bewegung, hochgerühmt von den jeweiligen Gauleitern, nicht nur in Bremen. Und ihre Pflegemutter, die so einen guten Ruf hatte, teilweise ja auch zu Recht, nach dem Krieg hat sie teilweise sehr interessante Sachen gemacht.
Wir sprechen jetzt von Renate Riemek.
Renate Riemek hatte ihre eigene Nazi-Vergangenheit als Historikerin an der SS-Universität Jena zu verbergen. Und sie ist die Primärquelle gewesen, unter anderem für Stefan Aust und auch für Klaus-Rainer Röhl, später denen gefälschte Storys über Ulrikes Wesen, Charakter, Krankheit, Vorgeschichte und Familienkontext zu erzählen. Sie hatte ein großes Interesse, das alles schön zu schreiben. Sie ist maßgeblich verantwortlich für die Umschreibung, für die antifaschistische Verklärung der Nazi-Großfamilie Meinhof. Und kein bisschen besser ist Klaus-Rainer Röhl, dessen Missbrauch seiner beiden Töchter ja inzwischen endlich rausgekommen ist, von denen ich schon jahrelang weiß, der Ulrike Meinhof, als er sie kennenlernte, was vorgeschwärmt hat von seinem tollen, kämpferischen, widerständigen Antifa-Vater, der dennoch ein berühmter Heimatdichter in Danzig gewesen sei. Was habe ich gefunden bei der Recherche? Weil irgendwann glaubte ich niemand mehr irgendetwas und habe alles recherchiert, alle Nebenbiografien der Figuren ihres Lebens. Was finde ich vom Schwiegervater Röhl? Eine Ode an Horst Wessel auf einer NS-Lehrerzeitung und eine riesen dicke Nazi-Akte. Und so geht das weiter. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber bis hin zu Stefan Aust und Eichinger und deren unglaublichen Manipulationen und Fälschungen gleich in den ersten beiden Szenen des Films Der Baader-Meinhof-Komplex. Und ich würde sehr gerne mal mit denen öffentlich diskutieren und dann könnten wir uns die Belege und die Beweisführung um die Ohren schlagen, aber die sind schlicht und einfach zu arrogant und zu feige, um sich dieser Auseinandersetzung zu stellen. Es war zum Beispiel geplant, eine große Rundfunkzeitschrift hatte mich angerufen, ein Gespräch zwischen mir und Martina Gedeck über die Frage, was ich sehr interessant gefunden hätte methodisch, wie nähert man sich einer Unbekannten? Also ich als Biografin und Martina Gedeck als Schauspielerin, die sie im Film darstellt. Und plötzlich fand das nicht statt, ohne weitere Angabe von Gründen. Und später hörte man den Produzenten Eichinger nörgeln, dass Martina Gedeck ein bisschen viel Verständnis für Ulrike Meinhof gehabt habe.
Was aber auch.
Dass ein boshafter Vorwurf ist gegenüber einer von ihm ökonomisch abhängigen Schauspielerin. Das macht man einfach nicht. Naja, und so weiter. Also es ist ganz erstaunlich. Man glaubt, an ein historisches Thema zu gehen. Ein Mensch, über den man schreibt, ist schon über 30 Jahre tot. Und plötzlich sind überall Wespennester und die Sache ist plötzlich hochaktuell.
Hm. Vielleicht nochmal ganz kurz irgendwie auf die Veranstaltung zurück. Sie haben da eine Geschichte erzählt über Ulrike Mahnhof hier in Münster, als sie nämlich, das war glaube ich, die erste Frau, die in Münster auf einer Kundgebung geredet hat.
Es war auf jeden Fall, also ob es überhaupt jemals die erste Frau auf einer Kundgebung war, das kann ich nicht sagen. Aber es gab an diesem 20. Mai war das, glaube ich, 1958, bundesweit 20 Kundgebungen gegen Atomwaffen.
Mhm.
Und es gab nur zwei Kundgebungen, nämlich die in München und die in Münster, auf der jeweils eine Frau redete. Und in Münster war sie das. Und sie war die erste Frau, die Mitglied des STS Münster wurde. Da waren vorher nur Männer drin.
Wir können natürlich jetzt ganz viel noch weiter erzählen über das Leben und Wirken der Ulrike Mahnhof, irgendwie auch damals in Münster oder wo auch immer, und Oldenburg. Und wir machen hier nochmal eine kurze...
In Hamburg.
Ja.
Und in Marburg.
In Berlin, ja.
Und in Jena.
Ja, und an vielen anderen Orten auch.
Genau.
Wir machen hier mal eine kurze musikalische Unterbrechung. Kommen wir sozusagen zum letzten, ein bisschen aktuelleren Teil. Also der sich sozusagen, geht mal von der Befreiung Andreas Baders aus, bis hin zum Tod von Ulrike Mahnhof im Jahre 1976, genau. Ja, liebe Hörer und Hörer, Sie hören immer noch News Magazin, das Politradio hier im Bürgerfunk Münster. Mein Name ist Klaus Blödow und wir kommen jetzt zum letzten Teil unseres Gespräches mit Jutta Dittfurth, Biografin, Journalistin und Publizistin. Und sie hat das Buch geschrieben, Ulrike Mahnhof, die Biografie, und noch viele andere Bücher. Und da kommen wir vielleicht zum Schluss der Sendung noch darauf zu sprechen, was dort alles noch erschienen ist bei Ihnen, Frau Dittfurth, was Sie geschrieben haben, wo Sie recherchiert haben und so weiter. Wir kommen jetzt mal so zu die Zeit nach der Befreiung Andreas Baders. War die Befreiung Andreas Bader ein Unfall, ein Überraschungsfall für Ulrike Mahnhof? Oder Sie haben ja mehr Wissen als unser eins mittlerweile darüber.
Ja, das ist erstaunlich, mit welcher Selbstgefälligkeit manche Leute bisher immer erzählt haben, und da haben sich gegenseitig immer zitiert, sodass jeder dachte, wenn es alle sagen, muss es ja stimmen, dass Ulrike Mahnhof gewissermaßen zu beschützen sei, dass sie hineingezogen wurde, mal durch die Eiseskälte von Gudrun Enslin, mal durch die Verführungskraft von Andreas Bader, ich karikiere jetzt mal die Mythologie etwas, hineingezogen sei und dann tollpatschig, die typische Bürgersfrau eben tollpatschig und verwirrt, zwar bei der Befreiungsaktion Andreas Baders im Mai 1970 in jenem Institut dabei gesessen habe, aber eigentlich nicht beteiligt gewesen sei, aber aus reiner Verwirrung aus dem Fenster in den Untergrund gesprungen. Und diese Metapher ist einfach zu schön offensichtlich, um sie aufzugeben. Und daraus wird dann entfaltet, das sei gar nicht geplant gewesen, dass sie mitgeht. Das ist so ein Quatsch. Ich meine, wenn man im Winter, meine Recherchen sind so detailliert, ich habe so unglaublich viele Quellen gefunden, im Winter 1969-70 diskutiert aus verschiedenen Gründen, Niedergang der APO, die polizeistaatlichen Entwicklungen in West-Berlin, die Situation in Südeuropa, eine Diktatur nach der anderen, Griechenland, Portugal, Spanien, die faschistischen Anschläge in Italien. Also man hat unheimlich Angst und glaubt, nachdem man dem Niedergang der APO zuguckt, dass es jetzt keine anderen Mittel mehr gibt, als vielleicht zu Waffen greifen zu müssen. Eine totale Fehleinschätzung in jeder Hinsicht, aber so wird das da diskutiert in ihrer Gruppe. Und sie ist diejenige zum Beispiel, die Geld beschafft, um die Waffen für die Befreiungsaktionen zu kaufen. Die wollen dann nicht auf die Leute schießen, es passiert dann trotzdem, sondern sie wollen einfach sich Respekt verschaffen gegenüber den bewaffneten Polizisten, damit sie ihn frei kriegen. Und die Gruppe diskutiert, auch Ulrike Mahnhof, dass es sein kann, dass man bei dieser Befreiungsaktion auffliegt und dann anschließend sofort in den Untergrund muss. Ein Teil der Gruppe Enslin zum Beispiel ist ja schon im Untergrund in einer konspirativen Wohnung, weil sie auf der Flucht vor der Polizei ist, weil sie vor dem Gefängnis sozusagen davon gerannt ist. So, und jetzt wird das vorbereitet und ein paar Tage vor oder kurz vor der Befreiungsaktion bringt Ulrike Mahnhof ihre Kinder bei Freunden in Bremen unter und hinterlässt bei ihren Anwälten eine Verfügung, dass ihre Kinder, solange sie weg ist, sie tippt auf ein halbes bis ein Jahr, bei ihrer Schwester Wienke aufwachsen sollen, im Hessischen, die da in guten Verhältnissen lebt und zwei gleichaltrige Mädchen hat. Das heißt, sie macht einen richtigen Plan. Es kann sein, so ist der Plan der Gruppe, dass die Sache so glatt läuft, dass wir alle anschließend erstmal weiter legal machen würden. Aber der Plan ist auch, teilweise in die Illegalität zu gehen. Zu welchem Zeitpunkt das dann stattfindet, das bleibt bei einigen offen.
Mhm.
So, und dadurch, dass die Aktion so läuft, wie sie läuft, ist das der Tag, an dem Ulrike in den auch von ihr vorbereiteten Untergrund geht. Sie hat, das muss man sich mal überlegen, all diese Erfinder dieser Legenden, es sei ein Zufall gewesen, Tollpatschigkeit, sie hat in ihrer Handtasche ihr gesamtes Vermögen in Gestalt eines Pfandbriefes über 40.000 Mark. Das ist das, was sie ihrem Ehemann aus der Scheidung noch ein mickriger Betrag angesichts des gemeinsamen Wohlstandes sozusagen noch über einen Anwalt aus der Tasche gezogen hat. Und das hat sie alles bei sich dabei. Die Kinder sind untergebracht, sie hat Verfügung hinterlassen. Macht man das, wenn man gar nichts vorhat, ist ja alles Käse.
Ja, das ist das Ding, mir gehört zumindest zur Psychologisierung irgendwie des Widerstandes.
Es gehört zu dem Versuch, aus diesen bösen, schmuddligen, widerwärtigen Raffkreisen eine, die ganz anders war, rauszuholen, damit man den Rest umso tiefer einstampfen kann.
Ja, also Sie können ja fast genauso gut sprechen, wie Sie schreiben, Frau Dittfurt. Das ist, finde ich, interessant. Also ich fand es interessant.
Das ist aber jetzt ein liebevolles Lob.
Ja, ich habe ja angefangen zu lesen und ich war total begeistert über, wie Sie geschrieben haben. Allgemein verständlich und man kann es einfach gut lesen, wie ein gutes Buch und nicht irgendwie mit Formeln und mit kryptischen Äußerungen, zusammengepressten Sätzen und so weiter und Inhalten.
Elitäre Texte sind meistens nur nicht ganz durchdrungene Texte. Ich glaube, wenn man eine Sache begriffen hat, kann man sie auch leicht erzählen und wenn man das nicht kann, hat man möglicherweise ein Problem noch mit dem Begreifen des Gegenstands, über den man arbeitet.
Ich hatte jetzt eine Frage, die eigentlich sehr, sehr umfassend beantwortet werden müsste. Ich würde gerne um eine ganz kurze Antwort, weil das bezieht sich auf die vorherige Frage und Ihre Erläuterung dazu. Okay. War diese Befreiung von Andreas Baader die Gründung der Roten Armee-Fraktion?
Ach, das ist eine interessante Frage und das ist immer ein bisschen willkürlich. Das Witzige ist ja, die Gruppe nannte sich erstmal gar nicht so, sondern deswegen gab es ja auch länger diesen Streit um den Namen, ist es jetzt eine Baader-Meinhof-Gruppe, wie einige sagten, oder muss man sie jetzt Baader-Meinhof-Bande nennen? Sich selbst hat sie erst in ihrem ersten Text, der viele Wochen später rauskam, als Rote Armee-Fraktion bezeichnet. Es gibt keinen Gründungsnamen und ob es einen wirklichen Gründungstag gibt, ist unklar. Man kann auch sagen, also zur Erklärung der ganzen Sache würde vielleicht beitragen zu sagen, die Verwerfung, also andersrum, Enslin und Baader sind für einen Kaufhausbrand in Frankfurt, bei dem es nur Sachschaden gab und der größte Teil des Schadens entstand durch die Löschtechnik damals der Frankfurter Polizei und niemand verletzt wurde und auch nicht verletzt werden sollte, zu 3 Jahren Zuchthaus ohne Bewährung verurteilt worden, eine Strafe, die so hoch war, dass auch die evangelische Kirche in Hessen dagegen protestierte. Also auch ein großer Teil des aufgeklärten Bürgertums hat erwartet, dieses Urteil wird in der Revision kassiert. Als die Revision gescheitert ist und die vier sich vor der Zuchthausstrafe von 3 Jahren dann abgehauen sind, ich finde, das kann man auch als Gründungsmoment der RAF bezeichnen. Man kann auch mit der gleichen Berechtigung historisch weitergehen und sagen, der Tag, an dem Benno Unsorg ermordet wurde oder der Tag des Anschlags auf Rudi Dutschke war ein Teil der Gründung, des Gründungsaktes für die Rote Armee-Fraktion. Man kann aber auch die Befreiung von Andreas Baader nehmen oder das erste Dokument oder die Reise nach Jordanien. Das ist fast nicht wichtig.
Es kann aber, wir können aber auch sagen, irgendwie, dass der Tod des Arbeiters Müller in Dortmund damals auch einen Auslöser führte. Und in Essen, auf jeden Fall im Ruhrgebiet. Okay.
Aber wenn man sich diese erste Generation der RAF, wie sie immer genannt wird, anguckt, ist es ja sehr auffällig und unterscheidet sie auch von späteren. Es sind mehrheitlich Frauen, es sind mehrheitlich Menschen, die schon mit der APO zu tun hatten und ihre Niederlage zu verarbeiten haben. Es sind aber auch Menschen wie Ulrike Meinhof dabei, die schon seit 15 Jahren in diesem Staat Niederlagen einfahren und wo es immer wieder Weichenstellungen gegeben hat, wo sie eine draufgekriegt haben und es wäre nicht nötig gewesen. Gucken wir uns das Verbot der KPD an, der FDJ, gucken wir uns, was weiß ich, die Entwicklung von Konkret an und. Also um zu verstehen, was die RAF war, so falsch ihr Ansatz war, so schlecht ihre Analyse war und so sehr ich sie gerade als Linke zu kritisieren habe, ist es hochinteressant, um zu begreifen, in welcher Gesellschaft wir leben, sich anzugucken, was eigentlich der lange Vorlauf zur APO war und der kommt dann spätestens aus den 50ern und die verstehen wir auch nicht, wenn wir nicht begreifen, was deutsche Geschichte überhaupt heißt. Und dann hat man einen Zugang und versteht plötzlich sehr viel mehr.
Jetzt war die Antwort nicht so kurz, wie ich gehofft hatte.
Entschuldigung.
Aber es geht ja auch nicht. Das geht einfach auch
bei
nicht.
Bei den Fragen ist das schwer.
Ja, ne?
Fragen Sie mich nach dem Wetter, dann kann ich mich
so, die nächste Frage wäre jetzt Frau Dittfurt.
Okay.
1972 wurde Ulrike Meinhof das erste Mal inhaftiert in Hannover und Köln-Ossendorf. Dort, also in Köln-Ossendorf, wo sie von Juni 72 bis Februar 73 im Toten Trakt eingekerkert wurde. Was hat der Tote Trakt für Ulrike Meinhof bedeutet? Gibt es da Informationen drüber?
Ja, es gibt Informationen von ihr selbst. Sie hat einen unglaublich eindrucksvollen Text, den ich auch im Buch abgedruckt habe, veröffentlicht, wo sie, man ist fasziniert davon, wie ein Mensch, der derartig drangsaliert wird, psychisch und körperlich, in der Lage ist, mit einer so genauen, intensiven Wortwahl zu beschreiben, aus einer Distanz, was mit ihm selber passiert. Also sie war 283, 284 Tage in einer Zelle. Das muss man sich vorstellen, also ein Reformgefängnis Köln-Ossendorf unter Ägide der SPD-Landesregierung, Justizminister Posser. Sie kommt in eine Zelle in dem psychiatrischen Trakt. Alle Zellen um sie herum werden leergeräumt, damit sie keine menschlichen Geräusche hört. Ihre gesamte Zelle wird weiß gestrichen, und zwar alles darin, was sich überhaupt nur streichen lässt, wird weiß gestrichen. Die Neonröhre ist 24 Stunden am Tag an und die ersten Monate auch noch kaputt und zuckt und flackert. Sie darf selber nicht mal ein kleines Oberlichtchen aufmachen, um keine Kopfschmerzen wegen Sauerstoffmangel zu kriegen. Und sie darf keinem Menschen schreiben, sie darf keinen Menschen sehen, außer den Justizvollzugsbeamten, ihren Anwälten und dann in sehr, sehr großen und seltenen Abständen überwacht von 4 bis 6 Männern, die direkt daneben sitzen, ausschließlich Blutsverwandte, was bei der Großfamilie Meinhof ein gewisses Problem darstellte.
So zu bezeichnen, wie zum Beispiel Isolationshaft, wie sie in Stuttgart-Stammheim angewandt wurde und wird, bis zu ihrem Tod.
Ja, es waren verschiedene Formen von weißer Folter. Ja. Also die Methode in Köln-Ossendorf unterschied sich technisch in der Art, wie mit der Gefangenen umgegangen ist, nochmal von den anderen auch sehr inhumanen Methoden entstanden haben. Die unterschieden sich aber, da muss man sehr genau bleiben. Mhm. Und das, was sie mit ihr in Köln-Ossendorf gemacht haben, nennt man inzwischen in der Folterforschung weiße Folter, weil es ohne Blutspuren und körperliche Spuren abläuft.
Genau.
Und eine andere Gefangene, Astrid Proll, hat das nur wenige Monate überstanden und ist dann gesundheitlich so zusammengebrochen, dass sie entlassen werden musste. Ulrike Meinhof hat begriffen, dass sie gebrochen werden sollte. Und das Ziel dieser Behandlung von Gefangenen ist weltweit in allen Staaten, die sowas meinen, anwenden zu müssen, dass politische Gefangene, die sich weigern auszusagen, was ihr gutes Recht als Gefangene, als Angeklagte ist, dass die gebrochen werden sollen, isoliert werden sollen, sodass sie dann plötzlich in den Justizvollzugsbeamten oder in den BKA-Polizisten die Menschen sehen, denen sie sich an den Hals werfen, und dann sollen sie sprechen. Also man will sie zerstören, das hat sie begriffen und hat mit allen Mitteln, die sie hatte, dagegen gekämpft. Und dann muss man nicht vergessen, sobald das dann vorbei war, kam auch noch die monatelange Bedrohung eines Gehirneingriffes gegen ihren Willen. Das ist eine, wenn man die Dokumente liest, also ich habe das mal nachts, ich habe irgendwann diese Akte der Justiz mal vor mir gehabt und habe dann vorm Fernseher gesessen und im Fernsehen kam ein Film, wo das alles abgestritten wurde. Und ich hatte die Verfügungen der Justizbehörden vor mir, so und so mit ihr umzugehen, die Erlaubnis des Bundesgerichtshofes an die Ärzte, an ihr Untersuchungen gegen ihren Willen vorzunehmen, sie zwangsweise dafür unter Narkose zu setzen und notfalls auch in ihr Gehirn einzugreifen. Das muss man sich alles mal vorstellen. Und das ist nur durch Druck von Menschenrechtlern aus dem Ausland, die dann zur SPD gesagt haben, was ihr da macht, erinnert uns doch sehr an den Umgang Deutschlands mit politischen Gefangenen von 1945. Also erst als es peinlich wurde, wurden diese Experimente am lebenden Menschen dann aufgegeben.
Jede Frage hat eine Antwort und jede Antwort führt zu mehr Fragen, Frau Dittfurt. Das ist natürlich klar, kennen wir alles aus unserer Arbeit, die wir machen, ob im Radio, ob im Schreiben oder...
bei diesem Thema sowieso.
Ja. Frau Dittfurt, wir sind jetzt so langsam am Ende dieser Sendung angekommen. Es ist klar, dass in 50 Minuten unserer Sendezeit, also vielleicht 48, nicht 6 Jahre Recherche unterkommen können. Dann noch 2 Fragen.
6 Jahre in 50 Minuten.
Ja.
Das wäre Zauberei.
Was für ein Zeitraffer. Müssen wir ein bisschen komprimieren, die ganze Geschichte.
Ja. Aber inzwischen arbeite ich ja an ganz anderen Themen.
Ja, das ist auf Ihrer Homepage dann auch zu sehen.
Noch nicht,
okay.
Nee. Aber das eine ist eben das Buch über die Pariser Komödie, der Roman Die Himmelstürmerin. Und das andere ist ein längeres, auch sehr forschungsintensives Werk über das Verhältnis von Adel und Juden im 19. und 20. Jahrhundert. Also die Untersuchung des antisemitischen Anteils deutscher Eliten. Hochspannendes Thema.
Sehr schön. Frau Dittwald, ist das Ende Ihrer Recherche über das Leben und Wirken von Ulrike Meinhof erreicht?
Nein.
Das war eine sehr gute, kurze Antwort.
Ich kriege ständig noch neue Sachen.
Ja.
Ich habe ja bei der Recherche erst am Anfang, ohne dass ich das vorhatte, aber mit der Zeit ist daraus ein regelrechtes Archiv geworden, das Ulrike Meinhof Archiv. Und das wächst weiter und ich musste eigene Räume suchen und musste Sachen auch in Sicherheit bringen, weil ich permanent von irgendwelchen Leuten juristisch oder sonst wie bedroht werde. Inzwischen ist es in Sicherheit, kostet aber natürlich Geld. Und dafür muss ich immer auch sammeln und betteln. Und wenn irgendwelche Menschen, die das Buch gelesen haben, diese Arbeit anerkennen, dann wäre es sehr schön, wenn die spenden. Auf meiner Website gibt es ja auch den Hinweis, wie man das tun kann.
Mhm. Und die Website ist wie? Wie lautet die?
Die Website ist www.jutta-dittfurt.de. Da muss man nur noch Dittfurt richtig schreiben.
Ja. Ich werde es am Ende der Sendung auch nochmal sagen, damit die Menschen, Leute sich das aufschreiben können. Und da gibt es natürlich auch noch ein paar viele Informationen drauf auf der Homepage und natürlich auch, was Sie schon veröffentlicht haben. Und wenn das demnächst fertig ist, wenn Sie da mit Ihren Recherchen fertig sind, mit Ihrem neuen Buch, dann werden Sie es natürlich auch veröffentlichen. Ne?
Und wenn es demnächst mal wieder eine Veranstaltung in Münster gibt, dann wird die da auch draufstehen.
Ja, wollen wir doch hoffen. Ne?
Genau.
Werde ich mich mal darum kümmern. Ich finde Sie auf jeden Fall sehr interessant, auch so in Ihren Auslegungen und Ihren Vorträgen, also was Sie da vorgetragen haben. Ich fand es einfach spannend. Muss man
Danke.
Einfach nochmal sagen. Ne?
Danke.
Soweit Jutta Dittfurt zu dem Buch Ulrike Meinhof, die Biografie und der Veranstaltung, die in Münster dazu stattgefunden hat, eine szenische Lesung. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle für die vielen Informationen. Leider konnte mir nicht alles mit reinbringen, was ich haben wollte, aber ich denke mir, es hat gereicht und die Leute sollen ja auch die Bücher und die Informationen lesen und können sie sich ja auch bestellen über einen normalen Buchladen. Ich muss einfach sagen, Ulrike Meinhof, die Biografie von...
Gibt auch das Taschenbuch und kostet jetzt unter 10 Euro.
Ja, genau.
Ganz wichtig für junge Leute oder Leute mit wenig Geld.
Genau. Ein Taschenbuch für unterwegs zum Beispiel.
Genau.
Frau Dittwurt, ich danke Ihnen. Und
danke Ihnen auch.
Wir werden, ich denke, das Gespräch nochmal aufnehmen. Vielleicht im Herbst, im heißen Herbst oder so, weiß das schon?
Wer weiß das schon.
Ne? Und dann denke ich mir, werden wir uns darüber unterhalten, auch über die ganzen Geschichten mit Bader-Meinhof-Komplex und Büchern und Hörbüchern und...
Und gegen Öffentlichkeit und in Münster.
Ja, gegen Öffentlichkeit in Münster natürlich auch.
Das ist ein schönes Thema.
Ja, ich versuche es immer.
Der Herr Berg-Dingsbums weiß gar nicht, was er angerichtet hat.
Tja, vielleicht ändert sich ja da was.
Nee.
Ich meine, bei den einzelnen jungen Redakteurinnen und Redakteuren.
Ja, aber die werden dann bei so einer Zeitung nicht arbeiten dürfen. Das ist
ja
das Problem.
Ja. Außer machen die nur.
Die Abhängigkeit, die Schere im Kopf ist relativ stark.
Ja.
Und die Arbeitslosigkeit ist groß, da muss man sich keine. Und die Ausbildung ist inzwischen teilweise so schlecht, da muss man sich keine falschen Vorstellungen machen. Ich glaube, das kommt eher aus einer anderen Welt, die Veränderung und die Gegenöffentlichkeit.
Mhm.